Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ich und meine Welt. Hallo Fabienne, schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Wir hatten ja jetzt eine richtig lange Pause.
Genau.
Hammer. Das letzte Mal trafen wir uns hier im tiefen Winter.
Das stimmt, ja, da war gerade Anfang vom Winter, daran erinnere ich mich noch, ja.
Und heute ist fast Frühling.
Ja, ich finde schon, wenn man rausguckt, ist schon gut Frühling
geworden. Heute ist richtig Frühling, ja, genau. Gut, dass wir den Winter so überstanden haben. Und heute machen wir ja weiter in unserem Podcast Ich und diese Welt und haben nach zwei Folgen, wo wir unsere Gefühle angeguckt haben, auch die Selbstwirksamkeitserfahrung betrachtet haben, gehen wir jetzt mal auf die schöne Frage ein. Ich bin ich, nur wer?
Genau, ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Fabienne, was bewegt dich eigentlich heute so, gerade im Moment?
Gerade große Müdigkeit. Ich war die letzten Tage sehr spät im Bett. Das war nicht ganz so schlau, aber ich bin gerade an zwei Facharbeiten dran, die gerade geschrieben werden müssen.
Zwei?
Einmal eine musische Facharbeit und eine ethische Facharbeit. Also da steht einiges an, aber ich freue mich jetzt auch nächste Woche auf die Ferien. Dass ich da ein bisschen abspannen kann.
Und schreibst du da ein Lied oder was machst du da?
Zum Glück muss ich da kein Lied schreiben, weil ich glaube, ich wäre heillos verloren. aber es geht so ein bisschen darum, einen Gottesdienst zu konzipieren und dann quasi Lieder auszusuchen, die dann zu Predigtthemen und so passen. Genau, und dann erklären zu können, warum diese Lieder und so.
Schönes Thema. Alles darf ich heute auch noch machen, für zwei Gottesdienste sogar.
Sehr gut. Genau.
Gründonnerstag-Gottesdienst mit Abendmahl für Konfirmandinnen und Konfirmanden und deren Eltern.
Ach schön.
Da bin ich mal gespannt, was ich da für Lieder finde. Es sind schon krasse Parameter, die mich da mitbedenken muss. Also auch so ein bisschen. Und worum geht es bei Ethik? Das frage ich doch jetzt auch mal.
Es geht tatsächlich um die Freiheit. Also was bedeutet Freiheit? Wie kann ich Freiheit leben? Freiheit als Christenmensch? All diese Sachen eben. Genau.
Das ist ein sehr wichtiges Thema, das auch nie ausgelutscht ist.
Absolut.
Weil es ständig so mitläuft und auch ganz viel mit unserer Existenz zu tun hat, mit unserem Selbstwert, mit unserem Gefühl von einem selber, also mit dem Ich. Wer bin ich?
Super übergeleitet zum Thema, finde ich schon.
Ich bin ich. Wer bin ich? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Wie steigen wir ein? Ich bin ich. Ich glaube, eine Dimension ist ja, wer bin ich in meinen Augen? Ich in meinen Augen. Wie sehe ich mich? Mein Bild von mir selbst.
Ja, also als ich über das Thema nachgedacht habe, was ich jetzt hier so erzählen will, ist mir tatsächlich aufgefallen, dass sich mein Bild von mir selber über die Jahre total verändert hat. Also ich habe mal angeguckt, okay, wie habe ich mich gesehen als Kind, dann als Jugendliche und jetzt als junge Erwachsene. Und da merke ich schon einerseits, wie auch Leute von außen mich dann irgendwie beurteilt haben und ich dadurch aber mein Selbstwert oder mein Bild von mir selber komplett verändert habe. Also gerade im Jugendalter ist man ja total darauf fixiert, okay, was sagen andere über mich, meine Freundesgruppe und so. Und da merke ich auch bei mir selber, da hat sich mein Selbstbild total verändert. Also ich hatte in der Jugendzeit schon Momente, wo ich mich wirklich überhaupt nicht leiden konnte. Also wo ich schon fast sagen würde, dass ich mich selbst gehasst habe.
Ja, ich meine, es sind ja so manchmal auch so Phasen, die immer mal wieder auch kommen können. In der Jugendzeit natürlich verstärkt auch, wo es darum geht, sich zu finden. Wer bin ich in meinen Augen? Wie sehe ich mich? Ist dir eigentlich schon aufgefallen? Also das ist so ein Gedanke, der mir da kommt. Ist dir eigentlich schon aufgefallen? Man erzählt sich ja den ganzen Tag so seine Geschichten. Also wenn man alleine ist, nur so mit sich selber zu tun hat, man erzählt sich permanent irgendwelche Geschichten. Kennst du das?
Meinst du jetzt Märchengeschichten oder?
Nee. Man überlegt ja, man hat ja ständig irgendwelche Gedanken im Kopf. Ich erzähle mir Geschichten, wie ich mich sehe, wie ich andere sehe, wie ich über die denke, warum sind die so blöd, warum machen die das so und nicht anders. Und so, da hört man ja irgendwie ständig so rum.
Absolut, ja.
Kennst du das auch?
Ja, 100%. Also Allein, wenn ich drüber nachdenke, dass mir manchmal Geschichten einfallen, die mir vor 5 Jahren passiert sind, wo es mir immer noch unangenehm sind, dass die passiert sind. Oder auch, dass ich Situationen nochmal durchgehe und mir dann überlege, okay, kam ich da jetzt irgendwie anders an, als ich es rüberkommen wollte oder so. Also das kenne ich auf jeden Fall, dass da das Hirn auch vielleicht so ein Stück weit einem Streich spielt, dass man zu sehr zerdenken kann.
Man müsste solche Geschichten mal aufschreiben, mal gucken, was sie 5 Jahre später noch mal nachlesen. Also so, ja, also mir geht es manchmal auch so, ich fahre ja gerne mal mit dem Fahrrad, weil jetzt dann so im Frühjahr und im Sommer rein, mit dem Fahrrad so ein bisschen hier durch den Schwäbischen Wald. Und wenn man dann so abschaltet, also ja, ich bin ja keine Maschine, auf den Knopf drücken kann. Und trotzdem kommt man da so ein bisschen in einen Rhythmus rein, wenn man da so fährt und drehtet, dass dann auch so Gedankenspiele und Geschichten in einem hochkommen. Manchmal denke ich, das ist ganz hilfreich, um etwas zu verarbeiten, was einen beschäftigt. Und ein andermal denke ich, ist ein bisschen gefährlich, weil ich mir mit diesen Geschichten was vormache. Also ich lasse mal den Satz, am gefährlichsten ist es, unseren eigenen Geschichten zu glauben.
Ja, absolut.
Weil da so Dinge drinstecken, die nicht unbedingt objektiv sind.
100%.
Ich wollte jetzt nicht sagen, die gelogen sind oder die falsch sind, sondern die nicht unbedingt objektiv sind, sondern sehr, sehr subjektiv.
Ich glaube, man vermischt halt irgendwann seine eigenen Erfahrungen und Gedanken, die man vielleicht über andere Personen hatte, mit seinen eigenen Sachen, die man macht.
Ja, ja.
Also ich hatte zum Beispiel ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war vor 3 oder 4 Wochen in einer christlichen Zeitschrift mit meinem Podcast drin. Also die haben mich angefragt und gemeint, hey, dürfen wir Werbung für dich machen? Wir würden gerne ein Interview mit dir führen und so. Und ich habe mich mega darauf gefreut. Und dann kam die Zeitung an und auf einen Schlag wurde mir bewusst, oh, das sehen ja alle, also auch Leute, die mir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Und dann ging es bei mir total los zu denken, okay, ja, wenn das jetzt Leute sehen, die mir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, was denken die jetzt über mich? Was kommt da jetzt irgendwie auch in Anführungszeichen ein Shitstorm auf mich zu oder so? Weil es natürlich schon, man geht an die Öffentlichkeit und man präsentiert sich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich weiß mittlerweile, dass ich nur oder fast nur positives Feedback bekommen habe. Aber in dem Moment dachte ich mir, ob das nicht ein Riesenfehler war. Und dann bin ich immer weiter in diese Abwärtsspirale von Gedanken geraten, wo ich halt auch selbst irgendwann geglaubt habe, dass das ein Riesenfehler war, da jetzt hinzugehen.
Und wie ging die Geschichte aus?
Naja, im Endeffekt kam von den Leuten, wahrscheinlich haben sie es auch einfach nicht gelesen, weil sie es einfach ignoriert haben dann, aber gar nichts. Also von den Leuten, die es halt gelesen haben, habe ich nur positives Feedback bekommen. Okay. Und natürlich hat es dann gestärkt, aber ich glaube, diese Gedanken, die man irgendwie hat, sind ein Stück weit normal, dass man irgendwie immer versucht, natürlich positiv bei anderen Leuten anzukommen. Aber wie du schon gesagt hast, es kann natürlich super gefährlich sein, wenn man dann immer weiter da reinrutscht, dass man das dann irgendwann auch zu großen Glauben schenkt.
Weil auch so Spiralen entstehen, so Gedankenkreisel, die sich immer weiter drehen, immer weiter drehen. Warum verhält er sich so blöd zu mir? Warum nervt er so? Sollte ich ihm mal die Meinung sagen und meine Meinung ist und so, ja. Oder wenn es um einen selbst geht, gibt es ja auch so Geschichten, wo dann deutlich wird, dass man von sich selber ziemlich große Stücke hält und ein andermal man sich ziemlich runterzieht. So die kürzeste Geschichte lautet ja, ich mache immer alles falsch.
Das stimmt.
Warum passiert das mir? Das kann ja auch nur mir passieren. Wie kann ich so dumm sein und das glauben? Ja, also so diese Geschichten, diese kleinen Geschichten, die das Bild von sich selber prägen. Wer bin ich in meinen Augen? Was erzählt ihr da draußen euch für Geschichten? Achtet mal drauf, ja? Und was von den Geschichten, die ihr euch erzählt, glaubt ihr? Ich bin überzeugt davon, es prägt.
Absolut. Und ich glaube auch, gerade wenn man sich öfter solche Geschichten erzählt, dann hat es auch eine Wirkung nach außen. Also es kommt total darauf an, ob ich mich jetzt, keine Ahnung, ich stehe morgens auf und denke mir, boah, heute mag ich mein Outfit, heute mag ich, wie meine Frisur sitzt. Und heute mag ich mich im Allgemeinen, dann trete ich nach außen ganz anders auf, als wenn ich mich total unwohl fühle.
Das mit der Frisur ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir.
Ja? Das ist gut zu wissen.
Bei den vielen Haaren, die ich habe.
Stimmt.
Ja, meine ist gerade so nett, wie du das gesagt hast, wie die Frisur sitzt. Ja,
gedacht, das ist okay. Bei mir schon wichtig.
Ja. Genau. Ja, ich in meinen Augen, mein Bild von mir selbst. Ich bin ich, nur wer? Und da spielt einfach das Bild, das ich von mir habe, eine ganz große Rolle. Aber immer wieder klang es ja schon an, auch die anderen. Ja? Wer bin ich in den Augen der anderen? Wer sind die anderen?
Ich glaube, andere sind generell alle Menschen, denen ich irgendwie begegne. Natürlich im Vordergrund vor allem Familie, Freunde, Menschen, mit denen ich irgendwie in Beziehung trete, mit denen ich täglich oder öfters zu tun habe, aber auch Menschen, die ich einfach auf der Straße begegnen, können mir ja ein Signal senden, wie ich gerade rüberkomme. Also lächle ich gerade und dann lächelt die Person zurück oder gucke ich total traurig oder so. Ich glaube, man interagiert automatisch mit Menschen, das ist gut und natürlich, aber sie geben oder sie spiegeln quasi uns auch wieder, wie wir gerade rüberkommen. Und spiegeln natürlich auch von sich selbst irgendwas wieder. Genau.
Und ich würde da ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die mir quasi nur so auf der Straße begegnen, wo es vielleicht lächelnden Austausch gibt, ja, und denen, die mir näher stehen. Also Eltern, Freunde, Fans, Podcast-Fans, Lehrerinnen, Lehrer, Dozenten der Schule, Menschen, mit denen du jeden Tag zusammen bist, die dir auf dem Flur begegnen, in der WG oder so. Ja. Meine Frau, meine Kinder, Enkel, also da würde ich unterscheiden, denn die, die mir auf der Straße begegnen, also gestern Abend zum Beispiel hatte ich eine Begegnung, ja, da hat jemand nicht auf seinen Hund geachtet und der rannte voll auf mich zu, als ich dann mit dem Fahrrad da irgendwo unterwegs war. Und okay, ich kenne das Spiel inzwischen, wenn da so ein Hund kommt, ich halt an, ich steige ab und setze das Fahrrad zwischen mir und den Hund. So, zack, jetzt mach mal, blöder Hund. Ja, so eine Begegnung. Und die Frau, die kam dann irgendwie und hat so hilflos versucht, ihren Hund zu bändigen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt nehmen Sie ihn doch bitte an die Leine. Ja, der hört doch nicht auf mich, das sehen Sie doch.
Ja, gut.
Ich habe mich dann von weiteren qualifizierten Urteilen, habe ich mich zurückgehalten. ja, und irgendwann ging es dann wieder. Aber solche Leute, die sind mir ja relativ egal, was die für eine Meinung von mir haben. Was man ja auch wahrnehmen kann, wenn man im Auto unterwegs ist, da gibt es manchmal eine Schimpferei in den Autos zwischen den Fahrerinnen und Fahrern. Eine relativ große Anonymität, den treffe ich ja nie mehr. Also je anonymer die Geschichte, je weniger stresst es mich, wenn da jemand was über mich denkt. Wenn es nahestehende Leute sind, ist das für mich schon relevant, wer ich in ihren Augen bin.
Ja, absolut. Also ich finde, man merkt es auch total, ich habe es zum Beispiel an der Missionsschule gemerkt, wenn ich da mit Freunden unterwegs bin, verhalte ich mich anders, als wenn ich zum Beispiel neue Dozenten treffe, weil ich dann will, dass ein bestimmtes Bild von mir rübergetragen wird. Also ich würde von mir zum Beispiel sagen, dass ich im Unterricht schon versuche, aufmerksam zu sein. Ich versuche, dem Dozenten ein gutes Gefühl zu geben, dass ich anwesend bin und so. Und da verhalte ich mich natürlich anders, weil ich ein bestimmtes Bild von mir rübertragen möchte. Und das merke ich auch bei Freunden oder Ähnliches, weil ich, natürlich haben sie schon ein bestimmtes Bild von mir und trotzdem ist es ja immer so, dass ich ein bestimmtes Bild transportieren möchte. Also möchte ich gerade meine, in Anführungszeichen, wahren Gefühle zeigen oder ist es gerade eher so, hey, nee, ich will nicht drüber reden, ich bin einfach glücklich und gut. Und das macht auch, glaube ich, ganz viel mit einem selbst, ob man sich bei Personen wohlfühlt oder eben nicht. Also ich merke es bei mir ganz krass, wenn ich lange nicht mit Personen unterwegs war, die mir gut tun, wo ich weiß, da kann ich total ich sein und ich muss mich immer so ein Stück weit verstellen, so ein Stück weit eine Maske aufsetzen, dass es mir dann sehr schwer fällt, wieder quasi, das hört sich jetzt doof an, aber bei mir anzukommen. Also, dass ich mich so weit von dem entfernt habe, wer ich wirklich bin, dass ich dann immer wieder eine Maske aufgesetzt habe. Und ich glaube, das ist schon, würde ich sagen, mit einer der zentralsten Sachen, die ich sagen würde, dass man Leute in seinem Umfeld braucht, wo man sich komplett fallen lassen kann, wo man komplett sagen kann, ja, jetzt komme ich an und hier darf ich sein und hier werde ich in Anführungszeichen nicht beurteilt.
Ich überlege mir gerade, warum ist das wichtig? Ich versuche, das Bild, das andere von mir haben, das, was andere an mir sehen, versuche ich zu prägen. Warum?
Ich glaube, man hat so eine bestimmte Vorstellung von sich selbst, also wie man entweder ist oder gerne sein würde. Und da versucht man ja irgendwie hinzukommen. Klar gehört da ganz viel auch Weiterentwicklung von einem selbst hinzu, aber ich glaube, für den Anfang ist es immer mal nicht schlecht, auszuprobieren, okay, was wäre, wenn ich so ankommen würde? Mhm. Also, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht der Motorrad-Fan, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo neu hinkommen würde und sagen wollen würde, okay, ich bin total der Motorrad-Fan, dann könnte ich da hingehen und in Anführungszeichen diese Maske aufsetzen und mal auszuprobieren, was wäre, wenn. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch an meine Jugend zurückgedacht, gerade so mit 14, 15, wenn man gerade so anfängt, sich zu finden, auszuprobieren Dinge, wo ich wirklich viel ausprobiert habe, also wo ich mit Freunden viel unterwegs war, auch Alkohol ausprobiert habe und so. Mhm. Wo ich mittlerweile sage, das war in, wo war, bin ich heute nicht mehr, aber in dem Moment war ich das. Und ich glaube, da ist auch so eine Entwicklung drin. Einerseits, weil mich halt damals meine Freunde so gesehen haben. Also ich war halt diejenige, die immer bei allem Spaß mitmacht und so.
Spaß, hast du jetzt schön herausgedrückt, das Wort, und ein anderes vermieden. Ich habe es genau gehört.
Ja. Genau, ja. Dass ich halt überall mit dabei war, aber das bin ich heute zum Beispiel nicht mehr. Und das ist, da merke ich schon so eine Differenz, wo ich sagen würde, das bin ich heute nicht mehr, aber das war ich damals.
Also ich finde es auch cool, wie du das reflektierst, die Entwicklung, auch deine Entwicklung wahrnimmst, reflektierst, nachdenkst und sagst, ja, das war so. Und nicht einfach sagst, das war schlecht, so, ja, und jetzt ist es gut, sondern es war so. Jetzt ist es so.
Ja, ich glaube, wenn ich
das... Ich komme von irgendwoher, ich habe mich entwickelt, ich bin jetzt.
Genau, und ich glaube, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, wäre ich heute nicht so, wie ich bin. Also allein mein Wunsch, dass ich Jugendreferentin werde, ist daraus entstanden, dass mir damals einfach jemand gefehlt hat, der quasi für mich da war. Ich glaube, hätte ich diese ganzen Sachen nicht, in Anführungszeichen, durchgemacht, hätte ich nicht die Freunde oder jetzt nicht mehr Freunde gehabt, die ich damals hatte, wäre ich nicht so, oder hätte ich mich nicht so entwickelt, wie es heute wäre. Natürlich hätte ich mich anders entwickelt, aber ich glaube, es war schon gut so, dass ich das gemacht habe. Und dass auch meine Jugend, in Anführungszeichen, nicht die klassische, der klassische Jugendreferentenweg war, würde ich mal behaupten.
Ah ja, wir müssen auch noch extra drüber reden, wieso die unterschiedlichen Wege hin zur Jugendreferentin sind. Das ist schon wieder spannend. Da habe ich in dem Podcast Entdecke deine Mission, Barnauer Geschichten, den ich ja mit Barnauer Geschwistern mache, vor allem, also jetzt erstmal auch mit Älteren, ist es schon spannend wahrzunehmen, wo die herkommen, was die so für eine Biografie haben, ja, aus welchen Familien. Also da gibt es alles. Ja, genau. Aber so der Punkt, ich versuche das Bild, das andere von mir haben sollen, zu prägen. Da ist das ein Klassiker, sind ja auch die sozialen Medien, wo man relativ leicht anderen was vormachen kann.
Ja.
Ich will das jetzt gar nicht bewerten oder verurteilen oder so, klar. Es macht ja auch Sinn und es schützt einen ja auch, wenn man nicht überall alles sagt. Und vielleicht wäre genau das auch cool, gerade auch in den sozialen Medien, genau darauf zu achten. Was will ich denn von mir preisgeben? Welche Bilder, welche Seiten von mir will ich denn preisgeben? Da auch sorgfältig drauf zu achten und dann auch zu gucken, jetzt auch im Hinblick auf das, was du so von deiner Entwicklung gesagt hast, das, was ich jetzt von mir zeige, dieses Bild, also nicht nur ein Foto, sondern auch die Art und Weise, was ich dazu schreibe, wenn ich das in 5 Jahren sehen würde, wie würde es dann auf mich wirken?
Absolut.
Da gibt es ja schon manchmal auch spannende Dinge, wo Menschen 10, 20 Jahre später sagen, das war ganz falsch, wie ich mich da präsentiert habe und warum hat mich niemand geschützt?
Ja,
also da war jetzt gerade im Blick auf Schauspielerinnen, junge Schauspielerinnen, 14-, 15-Jährige, ging einiges durch die Medien in den letzten Wochen, das finde ich schon auch krass. Und dann eben auch die Anklage, warum hat mich niemand geschützt? Also welches Bild von mir zeige ich, will ich zeigen, wie ist das in 5 Jahren?
Absolut.
Genau.
Und ich würde noch vielleicht dazu legen, nicht nur, was zeige ich, sondern wie zeige ich es?
Ja,
also,
ja.
Wenn ich gerade... Also es gibt manchmal so Momente, wo ich einfach nur stumpf durch Instagram durchscrolle und einfach nichts denke. Und dann kommen mir aber immer wieder so ein paar Bilder zwischenrein in meinen Feed, wo halt ich halt merke und sehe, es sind sehr junge Mädchen, sehr hübsche junge Mädchen, die sich aber bis zum Geht nicht mehr bearbeitet haben. Also wirklich, wo 14-Jährige manchmal älter aussehen als ich mit 21. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile so reflektieren kann, dass ich weiß, okay, ist halt bearbeitet. Aber ich habe oder ich erlebe ganz viele Jugendliche, die halt sagen, ja, warum sehe ich nicht so aus? Und da würde ich am liebsten sagen, ja, weil das nicht Realität ist. Also klar, Instagram, ich bin auch aktiv drauf und ich mag es sehr, weil es einfach auch eine Community fördern kann. Und gleichzeitig hat es riesengroße Gefahren, gerade was mein eigenes Bild von mir angeht. Weil ich mich natürlich automatisch mit der ganzen Welt vergleichen kann. Und ich glaube, das Problem war früher schon da. Da hat man sich halt mit Freunden verglichen oder mit Schulfreunden oder keine Ahnung wem. Oder mit Leuten in der Zeitschrift. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, alle Menschen, wenn ich wollen würde, zu sehen und mich mit allen Menschen zu vergleichen. Ja. Und das ist ein Riesendruck, der da kommt.
Ja, genau. Nicht nur mit ein paar Leuten aus der Klasse, aus der Clique, vom Dorf, keine Ahnung, von der Stadt, wo man wohnt, der Straße, sondern nicht nur die halben Welt. Ja. Ich in meinen Augen, ich in den Augen der anderen. Was nehme ich wahr, wie sie mich sehen? Mit welchen Ohren höre ich, wie sie über mich reden? Es gibt noch eine Instanz, also nicht nur da ist ich und die anderen. Für mich ist da auch wichtig, ich in den Augen Gottes. Wie sieht mich Gott?
Absolut. Als ich darüber nachgedacht habe, wann es bei mir in Anführungszeichen angefangen hat, dass ich mich durch die Augen von Gott sehen will, ist mir eine Geschichte eingefallen. Ich war 14, ich glaube, ich war auf Konfi-Freizeit. Also ich muss schon sagen, ich hatte mit 14 kein, in Anführungszeichen, einfaches Leben. Ich wurde viel gemobbt, ich hatte viele Erfahrungen mit Mobbing, mit Leuten, die mich ausgegrenzt haben und so. Und da war jemand, der ist schon sehr unter die Gürtellinie gegangen. Also Beleidigungen und Anspucken und so. Also es war echt keine schöne Zeit. Und da hat es bei mir angefangen, dass ich mich angefangen habe zu hassen, weil ich so viel Wert darauf gelegt habe, was diese Person jetzt über mich sagt. Und ich in mir drin war so viel Wut und Trauer zugleich. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Und dann habe ich es halt nicht auf die andere Person reflektiert, sondern eben auf mich. Also ich habe angefangen, mich wirklich zu hassen. Und mit 15, 16 kam ich zum Glauben. Und auf einmal war bei mir so ein Bild davon, Gott sieht mich an, so wie ich bin. Und zwar mit einer riesengroßen Liebe, mit so einer Liebe, die ich mir nicht vorstellen kann, wie groß sie ist. Meine Jugendreferentin damals hat zu mir gesagt, Fabienne, stell dir vor, wie dein Papa dich anschaut. Und diesem Blick mit 10-mal mehr Liebe, so guckt dich Gott an. Und das war für mich schon so ein Knackpunkt, wo ich dachte, wow, okay, eine Person hat quasi mein Selbstwert zerstört und Gott gibt mir 10-mal mehr Selbstwert zurück eigentlich.
Und woher kann ich wissen, wie Gott mich sieht, wie Gott über mich denkt? Woher weiß ich, ob Gott mich liebt? Sehe ich es daran, ob es mir gut geht oder schlecht geht?
Absolut nicht.
Als könnte man ja sagen, ja, Gott meint es gut mit mir und deshalb geht mir es gut. Und es geht mir schlecht, deshalb habe ich das Gefühl, ich bin Gott egal.
Ja, das Gefühl ist...
Er müsste mir doch helfen, damit mir es gut geht und damit ich gut über ihn denke. So wie ich ja auch mit den Leuten umgehe oder die Leute mit mir umgehen.
Ich finde, das ist immer ganz witzig, weil das Argument ganz oft von Atheisten kommt. Also so ein, ja, wenn es dir nicht gut geht, dann ist Gott ja eh nicht da, weil Gott hat ja gesagt, dir wird es immer gut gehen. Aber ich glaube, das ist nicht der Kernpunkt. Gott hat nicht gesagt, hey, wenn du Christ wirst oder wenn du an dich glaubst, dann geht es dir immer gut. Das hat er nie gesagt. Er hat gesagt, er begleitet uns und er weiß, oder ich weiß in dem Falle, dass Gott es gut meint durch Bibel einerseits, aber auch durch persönliche Erfahrungen. Also wie oft saß ich schon in einem richtig tiefen Loch, wo es mir richtig mies ging. Und Gott hat dann entweder Leute geschickt, hat mir Situationen gezeigt, hat mir ein Bibelwort zugesprochen, das mich auf einmal so aufgebaut hat. Und er macht immer wieder neue Türen auf. Und ja, Gott macht manchmal nicht so das, was ich gerne hätte, was ich mir so vorgestellt habe. Aber trotzdem ist er da und trotzdem macht er was. Auch wenn es manchmal nicht das ist, was wir uns erhofft haben.
Also wenn ich es nicht an meinem Ergehen festmachen kann, du sprichst von der Bibel, dann denke ich, ich sehe es an Jesus, wie er mit Menschen umgegangen ist. Zunächst mal, das ist so für mich so das Bild, wie Gott Menschen sieht, wie Gott mich sieht, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen. Und wenn man das so ein bisschen durchs Neue Testament blättert, da findet man echt krasse Geschichten, finde ich, die es wirklich in sich haben. Sollen wir mal in eine Geschichte reingucken?
Super gerne.
Also die Zachäus-Geschichte ist ja eine der bekanntesten Geschichten und eigentlich die, die ich bei solchen Gelegenheiten gar nicht verwende. Aber in dem Fall kommen wir eigentlich um die Zachäus-Geschichte nicht drum, finde ich.
Ja, stimmt.
Soll ich lesen oder liest du?
Du darfst gern lesen.
Okay. Also, die Zachäus-Geschichte steht beim Lukas-Evangelium. Das ist das dritte Evangelium im Neuen Testament, Kapitel 19. Und dort geht es los. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein. Und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Ich glaube, es reicht mal. Mhm. Da kommt jetzt noch ein bisschen was. Es kommt vor allem der Teil, wie die anderen Zachäus sehen, wie die anderen Jesus betrachten. Ich habe mitgezählt so nebenher, wie oft hier das Wort sehen oder sowas Ähnliches vorkommt. Bin auf 4 gekommen in diesen 6 Sätzen.
Oh, das ist ganz schön viel.
Genau. Also insofern ist diese Geschichte tatsächlich prädestiniert für unser Thema. Wie sieht Jesus den Zachäus?
Also ich glaube, Jesus sieht Zachäus zum ersten Mal so, wie Zachäus eventuell ist. Also Zachäus wird ja quasi von allen anderen verspottet, die anderen haben keine Lust auf ihn, sie stoßen ihn quasi aus.
Und sie haben Gründe dafür.
Absolut.
Ja? Also es ist ja nicht nur so, weil sie denken, da ist irgendwie blöd oder so.
Ja, ja, ja.
Sondern die haben handfeste Gründe.
Ja.
Ja.
Und Jesus sieht ihn an und ich glaube, er sieht nicht Zachäus den Zolleinnehmer, sondern er sieht Zachäus den Menschen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und dann dieses Sehen, hey, ich sehe gerade Zachäus, der braucht was, der braucht mich als Jesus. Und er geht mit ihm in sein Haus und das finde ich eigentlich mit das Schönste dran. Dass er nicht einfach auf offener Straße jetzt Zachäus sagt, hey, ja, hey, ich sehe dich, ist alles gut. Nein, er nimmt sich ganz bewusst Zeit dafür, mit ihm zu kommen, in sein Haus, bei ihm zu essen. Und das finde ich mega schön, dass das da so herausgearbeitet wird. Und eben auch, was du schon gesagt hast, die anderen Leute hatten absolute Gründe, Zachäus nicht zu mögen, weil er hat Dinge getan, die absolut nicht cool waren.
Ja. Und wenn man das mal so auf unsere Geschichten überträgt, dann findet man ja immer auch Gründe, warum man diesen oder jenen nicht mag.
Ja.
Also das sind so die kleinen Geschichten, die man sich erzählt. Ich finde den doof, weil, oder jetzt hat er schon wieder das gesagt, jetzt hat er schon wieder an der Nase gebohrt oder ist ohne Gruß an mir vorbeigefahren oder gelaufen oder so. Ja?
Ja, ja.
Und diese ganzen Geschichten und Erfahrungen, die wir haben, das gibt ja immer Gründe. Aber die sind auch, es sind eigene Erfahrungen. Und eigene Erfahrungen, die ich mache, sollen nie dazu führen, dass ich den anderen in Bausch und Bogen verurteile. Oder dass er so kollektiv dann verurteilt wird und gemobbt wird von allen. Das Sehen hier in dieser Geschichte ist ja auch so ein wechselseitiges Geschehen. Blicke begegnen sich. Der Zachäus will sehen, will unbedingt sehen, wer der Jesus ist. Der will so diesen Glanz von Gott wahrnehmen. Und Jesus bleibt einfach stehen und blickt auf. So ist es in der Übersetzung der Basisbibel. Ich kenne da noch eine andere Übersetzung. Ich glaube, das ist die Luther-Übersetzung. Da steht, Jesus sah auf Zachäus. Also er sah hinauf. Jesus steht unten, der Zachäus ist oben. Der eigentlich bedeutendere, der Mensch, um dessen Willen alle in die Stadt gekommen sind und die Straße säumen. Ja, so wie wenn der Papst, keine Ahnung, da nach Unterweissach käme. Stell dir das mal vor. Stuttgarter Straße, Papamobil fährt da so durch. Ja, was da los wäre. Die Menschen säumen die Straße. Und der, um dessen Willen alle Leute hier stehen, bleibt stehen unten und sieht hinauf. Der Große sie zum Kleinen hinauf. Das ist die Bewegung Gottes. Ja, wir haben Ansehen bei Gott. Das ist das Coole, das in der Geschichte so schön ist, finde ich. Wir haben Ansehen bei Gott. Also, wer bin ich in Gottes Augen? Ich bin ein angesehener Mensch. Du bist ein angesehener Mensch in Gottes Augen. Das ist das Coole. Ja, und jetzt haben wir eigentlich den Dreiklang.
Absolut.
Die verschiedenen Perspektiven. Wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere? Und ich in Gottes Augen. Ich bin ein angesehener Mensch. Ihr seid angesehene Menschen, geliebte Menschen, habt ein großes Ansehen. Das, finde ich, ist so ein Begriff, das ist so ein Vorgang, eine Geschichte, die wir uns auch immer wieder selber erzählen könnten. Ich bin angesehen.
Total. Und mir ist neu, also gerade eben auch eingefallen, das größte und höchste Gebot, was uns Jesus mitgegeben hat, ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beziehungsweise liebe Gott, deinen Herrn, und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist mir mal eingefallen, meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Manchmal liebe ich meinen Nächsten mehr als mich selbst. Ich finde es spannend, dass hier auch nochmal mitgegeben wird, hey, lieb Gott, den Herrn, der dich ansieht, derjenige, der dir ein Ansehen gibt, den sollst du am höchsten lieben und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und du kannst deinen Nächsten nur lieben, wenn du anfängst, dich selbst zu akzeptieren. Und das finde ich eigentlich nochmal richtig schön zusammengefasst, was Jesus hier sagt. Eigentlich sollst du alle lieben und dich mit selbst eingeschlossen. Weil manchmal klammern wir uns selbst so ein bisschen aus, sagen so, ja, okay, ich stehe halt irgendwie dabei. Und Nächstenlieben ist bei Christen ja total hoch angesehen. Aber dieses Selbstlieben, das sollte und ist ja von Jesus auch gewollt, dass es damit eingeschlossen ist.
Ja. Ich frage mich, Fabienne, was nützt es nun, die verschiedenen Perspektiven zu kennen? Was bringt das? So, zum Schluss, der Schlüssel.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, sich das einfach immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es eben diesen Dreiklang gibt. Und auch ganz bewusst zu sagen, ich kann mich nicht von den Urteilen anderer ganz lösen. Weil ich glaube, das Ziel, ja, ich gucke nur darauf, was Gott zu mir sagt und was ich selber mir sage, das funktioniert nicht. Weil wir leben in einer Gesellschaft und da ist einfach Interaktion mit anderen Menschen da. Und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass diese drei quasi das ausmachen, wie ich mich selber sehe und auch, ja, wer ich so ein Stück weit bin. Weil meine Identität kommt ja vor allem durch Gott, vor allem, was Gott mir zuspricht. Als Christ glaube ich daran, dass Gott meine Identität mir zuspricht. Und gleichzeitig bin ich auch ein Mensch, der auf dieser Erde wohnt. Und da interagiere ich mit anderen Menschen. Da habe ich einfach Kontakt zu anderen Menschen. Und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, Gott, der mich unendlich liebt, der mich ansieht, der mir meinen Wert zuspricht, der über allem anderen steht. Und ich, die mir selber einen Wert zusprechen darf, die Stärken und Schwächen hat und beides zum Leben dazugehört und aber auch andere Menschen, die mir einerseits konstruktives Feedback geben können, um mich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, ohne andere Menschen weiterentwickeln ist schwierig. Und aber Menschen, die mir so gut tun, die mich aufbauen, die mich begleiten, so dass ich halt mein persönliches Ich quasi finden kann.
Das hast du schön gesagt, ja. Sehr schön, ja. Mir ging da so noch durch den Kopf, es braucht diese drei Perspektiven, weil sie sich gegenseitig bereichern, ergänzen. Keine Perspektive darf fehlen. Also mein Bild von mir ist wichtig. Das, was andere über mich sagen und denken, ist wichtig. Und Gottes Perspektive finde ich auch sehr wichtig. Ja. Wie sieht mich Gott?
Absolut.
Und darüber haben wir jeweils geredet. Einerseits, sie ergänzen sich. Andererseits, sie korrigieren sich. Wenn ich nur eine Perspektive habe, also du hast es auch schon angedeutet, wenn ich jetzt nur von Gottes Perspektive und von Gottes Sicht reden würde und alles andere wegschieben würde, dann wäre das weltfremd und idealisierend. Bis hin zu, es könnte fanatisch werden. Ja, denn Gott hat uns in diese Welt geschickt, in keine andere, dass wir hier sind und leben. Und das ist wichtig. Sie korrigieren sich auch gegenseitig, denn es könnte sein, ich ziehe mich ohne Ende runter, mache mich schlecht. Und da ist es wichtig, zu sehen und zu hören, du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist ein angesehener Mensch. Kind klingt so ein bisschen klein und niedlich. Und ich möchte uns nicht klein machen, sondern Gott macht uns groß. Ja? So wie den kleinen Zachäus, den sieht er groß, an dem sieht er hinauf. Ja? Also Gottes geliebter Mensch, also dieses Korrektiv ist wichtig, auch das Korrigierende der Blicke anderer Menschen, wie sehen mich die anderen, auch hier steckt ein Korrektiv mit drin. In diesem Zusammenspiel der unterschiedlichen Sichtweisen, finde ich, ist es wichtig, meine eigene Sichtweise von mir herauszubilden und immer wieder auch zu entwickeln. Und dann habe ich so das Bild, dass Gottes Sicht letztlich trägt, weil er uns umfassender sieht, als wir uns selber sehen und als andere uns sehen. Er sieht alle Seiten von uns und sieht von innen und von außen. Und das, was er in dieser Hinsicht über uns sagt, ist eigentlich der tragende Grund. Also die verschiedenen Perspektiven sind tatsächlich wichtig und es ist, glaube ich, schon gut, immer wieder auch zu reflektieren. So viel mal für heute. Ich bin ich und wir werden da vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken haben, denn man lernt ja nie aus.
Absolut.
Ich habe vorhin so schon mal gedacht, wo du so ein bisschen von dir erzählt hast, von deiner Entwicklung. Ich habe gesagt, ja, und ich bin 40 Jahre älter, gell, also eigentlich 42, wenn es genau nimmt. Und habe heute viel gelernt in dem Gespräch mit dir, Fabienne. Mhm. Vielen Dank. Und möchte auch weiterhin offen bleiben und viel lernen.
Absolut, ich auch.
Und das ist das Thema, das wir hier haben im Blick darauf, wie ich mich sehe. Viel lernen. Ja, Dankeschön für das Gespräch. Und ja, ihr da draußen, ich hoffe, es war unterhaltsam, interessant. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ihr seid das nächste Mal wieder an Bord, wenn es dann heißt, ich und mein Glaube ist wohl unser nächstes Thema, so wie ich das hier sehe. Genau. Falls ihr uns ein Feedback geben wollt, Fabienne, deine Kontaktmöglichkeit, sag mal, wie erreicht man dich?
Entweder auf Instagram, fabi-ente- oder, ja, das ist eigentlich am besten, oder per Mail.
Aber per Mail.
Per Mail brauche ich eine Weile zum Antworten.
Okay. Per Mail bin ich immer sehr schnell. mz@manfredzoll.de. Das ist wie meine Homepage, manfredzoll.de und da der MZ davor. Dann haben wir es. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Alles Gute euch. Seid behütet und tschüss.